schöner wohnen.
Der Podcast zur Wohnungsfrage. Mit Philipp Möller
und Niklas Schenker. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 13 von unserem Podcast Schöner Wohnen. Ich bin Philipp Möller, neben mir sitzt wie immer Niklas Schenker und wir haben heute wieder einen Gast eingeladen, Marek Schauer. Ach. Moin, Marek ist Rechtsanwalt und berät seit Jahren für die Berliner Mietergemeinschaft. Das ist ein alternativer Mieterverein in Berlin mit so 30.000 Mitgliedern, wo ich auch selber aktiv bin.
Das ist gut, ja.
Genau.
Ich bin immerhin Mitglied.
Ja. Und wir wollen heute über das Thema Mietspiegel sprechen. Mietspiegel ist ja für nahezu alle Mieterinnen und Mieter ein ganz wichtiges Thema. Wir wollen heute so ein bisschen darüber sprechen, was ist der Mietspiegel eigentlich überhaupt? Wie kann man ihn auch irgendwie politisch einschätzen? Warum ist es vielleicht ein wichtiges Instrument im aktuellen Mietrecht? Wie ließe er sich auch verbessern? Was gäbe es vielleicht auch für Alternativen zum Mietspiegel? Aber wir wollen starten mit einem ganz aktuellen Thema, denn tatsächlich haben wir in Berlin eigentlich oder hätten wir eigentlich zu Mitte Mai einen neuen Mietspiegel bekommen können. Und genau, dazu ist es aber nicht gekommen. Dieser neue Mietspiegel, der ist noch nicht draußen. Und vielleicht, wenn ihr die Folge hört, ist er dann vielleicht schon veröffentlicht, das wissen wir nicht. Er soll jetzt irgendwie Mitte, Ende Juni kommen. Und Marek sitzt für die Berliner Mietergemeinschaft auch in den Mietspiegelrunden. Und vielleicht können wir damit starten, Marek, was ist denn da jetzt eigentlich also gerade mit dem Mietspiegel los in Berlin?
Genau, du hast übrigens vergessen, dass ich auch einen Podcast habe.
Ja, stimmt. Ja, genau.
Der heißt Dein gutes Mietrecht und da habe ich auch zum Thema Mieterhöhungen sogar mehrere Folgen tatsächlich produziert. Die kann man sich gerne auf den üblichen Podcast-Plattformen anhören.
Verlinken wir in den Shownotes
auf jeden Fall. Das ist cool, ja. Ja gut, dann fangen wir mal an. Warum hat der Mietspiegel, der ursprünglich tatsächlich im Mai 2023 hätte veröffentlicht werden sollen, warum hat er jetzt so eine Verzögerung? Dazu hatte ich tatsächlich mit einer Kollegin, mit der ich in der AG Mietspiegel sitze, die Doris Kruno-Strempel, hatte ich im Mieterecho, das ist die Zeitschrift der von dir benannten Berliner Mietergemeinschaft, einen Artikel veröffentlicht, den können wir auch vielleicht in die Shownotes packen, ja. Dann kann man das nochmal sehen und die Zusammenfassung, die ich dann jetzt so bringe, dann kann man das gerne nochmal nachlesen. Es ist so, der Mietspiegel wird ausgeschrieben, ist auch weitestgehend, wie gesagt, alles in der Presse nachzulesen, aber für diejenigen, die gerne Podcasts hören, fasse ich es mal zusammen. Also der Mietspiegel wird ausgeschrieben vom Land und da gibt es halt das sogenannte Vergaberecht. Und bei diesem Vergaberecht gibt es halt bestimmte Vorschriften, die eingehalten werden müssen, damit dann auch wirklich vom Land halt der Konkurrent aus den Instituten, die sich da um die entsprechende Erstellung des Mietspiegels bewerben, dass da halt auch wirklich nach Leistungen und nach verschiedenen Kriterien entsprechend ausgewählt wird. Und da hat sich ein Institut benachteiligt gefühlt. Es war also gar nicht jetzt ein Versäumnis der AG Mietspiegel oder des Landes Berlin jetzt in dem Fall tatsächlich, sondern haben alles soweit richtig gemacht und ein Institut hat sich benachteiligt gefühlt und hat deswegen eine Klage vergaberechtlich vor der Vergabekammer, so ist es in Berlin, und später ist dann noch vor das Kammergericht gegangen praktisch. Also es musste erst ein gewisses formelles rechtliches Verfahren durchgeführt werden, um zu schauen, ob das wirklich so ist, dass diese Benachteiligung dieses Instituts auch wirklich vorhanden ist. Das wurde aber letztendlich festgestellt, dem ist nicht so. Aber solange das eben nicht abgeschlossen ist, gibt es den sogenannten Suspensiveffekt, so nennen es die Juristen. Das heißt, es gibt so eine Art aufschiebende Wirkung, die ist dann auch entsprechend eingetreten. Und daher konnte der Mietspiegel letztendlich erstmal nicht mit dem favorisierten Institut erstellt werden. Das läuft jetzt mittlerweile und wird dann nächstes Jahr dann praktisch schnellstmöglich nachgeholt, nachdem eben das Gericht das abschlägig entschieden hat und das Institut, was sich da benachteiligt führte, verloren hat. Man hat da noch versucht, so viel kann man ja auch der Presse entnehmen, dass sich möglicherweise jetzt noch die konkurrierenden oder miteinander streitenden Mieter- und Vermieterverbände sich auf eine Mietspiegel einigen. Da ist es nicht zugekommen. Und jetzt ist der Senat in der Pflicht und wird entsprechend, wie gesagt, wenn die Folge, du hast es gesagt, rauskommt, wird es wahrscheinlich schon so sein, dass der vorliegt. Und dann werden wir sehen, was uns da erwartet. Aber jedenfalls ist der Senat in der Pflicht und wird den Mietspiegel dann entsprechend vorlegen. Und dann gucken wir mal, was die neuen Mietspiegelwerte dort hergeben.
Mhm.
Ich glaube, Mietspiegel ist ja auch insgesamt so ein Thema, hat jeder schon mal gehört und weiß so ungefähr, was das ist. Aber wir wollen heute auch nochmal so ein bisschen drüber sprechen, was ist das eigentlich für ein Instrument. In der Mietenbewegung wird immer darüber gesprochen, ist ja eigentlich ein Mieterhöhungsspiegel. Und warum das, diese grundsätzliche Systematik da kompliziert ist, werden wir auch noch drauf eingehen. Aber auch darüber sprechen, warum das trotzdem auch im Vergleich zu, wenn es vielleicht gar keinen Mietspiegel gibt oder sowas, ein ganz interessantes Instrument sein kann. Ich meine, ganz grundsätzlich ist es so, in verschiedenen Gemeinden, mittlerweile gibt es ja auch eine Verpflichtung zum 1. Januar, müssen alle Gemeinden mit mehr als 50.000 EinwohnerInnen zumindest einen einfachen Mietspiegel haben oder zum 1. Januar 2024 einen qualifizierten Mietspiegel. Und beim Mietspiegel geht es ganz grundsätzlich darum, dass so eine ortsübliche Vergleichsmiete gebildet wird. Vielleicht kannst du mal darstellen, Marek, was man mit so einer ortsüblichen Vergleichsmiete am Ende anfangen kann.
Genau, ja. Die hat für zwei Abteilungen eigentlich eine besondere Bedeutung. Zum einen eben für sogenannte Mieterhöhungsverlangen. Das kennt halt jeder, der Mieter ist und davon betroffen ist, dass dann in bestimmten Abständen, die im Gesetz geregelt sind, Mieterhöhungen kommen. Und diese Mieterhöhungen haben aber eben ja bestimmte Modalitäten einzuhalten. Und wenn man, das ist ja nicht das einzige Instrument, womit man die Miete erhöhen kann, aber wenn man es mit einem Mietspiegel macht, dann sind das eben die Werte, auf die man sich beziehen muss in dem Mieterhöhungsverlangen. Und ja, dann noch gewisse Sachen wie Kappungsgrenze. Also hier in Berlin halt alle 3 Jahre maximal 15% der Nettomiete, maximal höher, sondern halt so die Modalitäten, die man einhalten muss. Das ist das eine und das andere, wofür der Mietspiegel dann insbesondere seit 2015 interessant geworden ist, ist natürlich für die Mietpreisbremse, weil tatsächlich da, dass der Maßstab dafür ist, wie hoch bei Neuvertragsabschluss die Miete zu sein hat. Vielleicht noch ein Hinweis, also Mieterhöhungsspiegel ist tatsächlich ja richtig, ne? Ist ja nicht so, dass das ein Quatsch ist. Die Vermieter sind dann immer sehr darauf bedacht, dass sie das ganz wichtig finden, diesen Mietspiegel doch zu haben, dass der die Miete entsprechend, dass man damit die Miete entsprechend erhöhen darf, weil ja dadurch wohl in den 70er Jahren dann die Kündigung des Mieters nicht ausgeschlossen, stimmt ja überhaupt nicht, kann man ja nach wie vor mit Eigenbedarf oder Ähnlichem, wir kennen das Thema. Aber dass das praktisch eingeschränkt wurde, ist dann so der Ausgleich dafür, dass man praktisch als Vermieter immer weiter das Recht hat, die Miete zu erhöhen. Dafür ist der Mietspiegel in der Tat das adäquate Instrument und insofern ist Mieterhöhungsspiegel völlig richtig, wenn man das erstmal sagt. Man merkt als Mieter, was man da ist, Geschäftsmittel. Ne? Aber in dem Fall, genau, also Mieterhöhungsspiegel, da ist was dran. Aber wie gesagt, der Grund liegt eben darin, dass man halt praktisch sein Geld ja mit dem Geschäft der Miete vermehren soll. Und dann ist der Mietspiegel dazu das Instrument im laufenden Mietverhältnis.
Ja, das ist, finde ich, ganz interessant, wenn man sich sozusagen mit dem Mietspiegel beschäftigt, dann, wie du meintest, stellt man fest, es gibt diesen Mietspiegel, der für uns ja quasi fast so ein Naturverhältnis ist. Es scheint irgendwie so, als sei das immer so gewesen, dass es diese Mietspiegel gibt und dass die auch irgendwie immer steigen. Aber das deutsche Mietrecht kennt ja sozusagen den Mietspiegel, wie wir ihn heute haben, erst seit 1975. Und in West-Berlin gab es den Mietspiegel auch erst seit 1987 tatsächlich. Hintergrund ist davon, dass es vorher eine Mietpreisbindung gab, also eigentlich eine Art Mietendeckel, Mietenstopp könnte man sagen, auch mit einer kleinen Erhöhung, aber sozusagen da ersetzte dieses System quasi das System der, sagen wir mal, mehr marktorientierten Vergleichsmieten, wo man dann, wo quasi natürlich durch diesen Marktmechanismus, ja, diese Mieterhöhung, wenn der Wohnungsmarkt denn angespannt ist oder wenn die Situation eben so ist, dass sozusagen Vermieter auch Mieterhöhungen durchsetzen können, dass da eben eine Steigerung dann auch möglich ist. Aber das war für mich, ich habe im Vorhinein so ein bisschen gelesen über die Geschichte quasi der Mietspiegel, ganz interessant und auch, dass es quasi diesen Deal gab. Man erschwert ein Stück weit quasi Kündigung von Mieterinnen und Mietern und zieht da ein bisschen rechtliche Schutz ein und auf der anderen Seite sozusagen führt man dieses System ein, was aber schlussendlich eine Mieterhöhungsdynamik einfach impliziert.
Richtig. Ja.
Naja, und also für die, die es jetzt nicht genau wissen, warum sozusagen Mieterhöhungsspiegel, weil eben in diesen Mietspiegel Orte bei Vergleichsmiete die Neuvertragsabschlüsse der letzten 6 Jahre einfließen. Also nur die Wohnungen, die neu wiedervermietet werden. Das sind ja in aller Regel, gerade jetzt in so angespannten Berufsmärkten wie Berlin, sind das Wohnungen, die viel, viel teurer dann weitervermietet werden. Also das heißt, die ganzen Bestandsmieten, wo vielleicht Mieter und Mieter 40 Jahre drin wohnen, wenigen Ausnahmefällen vielleicht auch einfach gar keine Mieterhöhung haben oder so, diese eher günstigen Wohnungen fließen da nicht ein, aber die teureren Wohnungen. Insofern hast du ja eigentlich im Mechanismus drin, dass du dem Grunde nach immer höhere Mieten hier haben wirst und damit, ich würde sagen, schon die Vermieter auf jeden Fall bevorzugst.
Das ist ein wichtiger Punkt, ne? Weil du bei der Stichprobe, die beim Mietspiegel gezogen wird, um halt diese Werte dort zu ermitteln, die ortsübliche Vergleichsmiete, so steht es auch im Gesetz, jetzt sind 6 Jahre, ist der Zeitraum, den man in die Vergangenheit eben schaut und ermittelt, okay, welche Mieten haben sich da entweder neu abgeschlossen worden oder welche sind verändert. Mhm. Ne? Und die gleichbleibenden, das ist ja vielleicht auch den Punkt, den wir noch besprechen, was könnte man vielleicht verbessern, um möglicherweise auch mieterfreundlich dieses Instrument noch benutzen zu können. Aber erstmal, dadurch ist die Dynamik impliziert, ist sie gesetzt und das Zynische an der Stelle, muss man auch immer sagen auch immer die Mieterverbände in der Mietspielrunde, es ist ja so, dass auch Mietpreisbremsen widrige Mieten da reinkommen. Ne? Das heißt also, wenn du da, klar, die können möglicherweise dann im Rahmen dieser Methodik bei der Erstellung im Endbericht, wenn man das wirklich sich mal reinziehen will, da steht immer drin, wie wird der Mietspiegel erstellt. Da ist dann die Frage, werden Ausreißer bereinigt und welche Spanne von den ermittelten Mieten fließen da überhaupt ein? Kann sein, dass natürlich dann, wenn du 20 Euro kalt hast, dass das im Rahmen der Ausreißerbereinigung rausfliegt und nicht reinkommt. Aber es gibt ja auch durchaus Mietpreisbremsen, widrige Mieten, die möglicherweise noch in diese Kurven da dann halt reinkommen, die da Maßstab sind. Und dann hast du eigentlich natürlich einen Wert, der gesetzlich gleichzeitig nicht gewollt sein kann. Mhm. Das ist eine Sache, der man momentan jedenfalls aber leider noch nicht Herr wird.
Mhm. Ja, ich meine, was fließt sonst sozusagen in den Mietspiegel noch ein, kann man ja vielleicht auch dann dazu sagen. Also Größe der Wohnung, Ausstattung, das Baujahr und eine Sache, die, wo ich jetzt gelernt habe, dass es in Schweden tatsächlich ganz lange in der Mietpreisberechnung keine Rolle spielte, die Lage der Wohnung. Also im Endeffekt sozusagen hast du natürlich auch einen Bodenwert, der da drin steckt, hast du eine einfache, eine gute oder eine niedrige Lage heißt das dann, eine schlechte Lage. Das ist sozusagen natürlich auch, er wird dann ein Stück weit der Bodenwert und ja, denn die Lage der Wohnung quasi kommt dann auch mit rein in diese Mietpreisbewertung. Das ist etwas, was eben wie es diese Existenz des Mietspiegels, das etwas sozusagen fast naturalisiert ist, ist auch dieses, dass die Lage der Wohnung dafür eine Rolle spielt, wie teuer etwas ist und wie das auch quasi dann bewertet wird, was eine gute oder eine schlechte Lage ist. Das ist auch etwas, was in Deutschland eben in diesem Mietspiegelsystem, ich weiß nicht, ob es von vornherein drin war, aber auf jeden Fall ist es aktuell eben, spielt das eine große Rolle bei den verschiedenen Einordnungen.
Ja.
Vielleicht können wir noch ein bisschen sozusagen darüber sprechen, du hast es auch schon angedeutet, wie wird denn so ein Mietspiegel eigentlich erstellt? Also genau, vielleicht kannst du ein bisschen was darüber erzählen.
Also ein bisschen was steht im Gesetz selbst, da kann man das entnehmen, wenn man es möchte. Also wer es wissen will, also und nerdig irgendwie in den Gesetzen blättert, also in den Paragraphen 558 fortfolgende, findet man ein bisschen was. Und die Vorschriften verweisen dann auch auf eine Mietspiegelverordnung. Da steht ein bisschen was dann mehr zur Methodik drin. Ne? Mhm. Im Prinzip, also es gibt ja 2 Sorten Mietspiegel. Du hast es eigentlich schon gesagt. Es gibt den einfachen und den qualifizierten Mietspiegel. Die Differenz ist, dass der qualifizierte Mietspiegel also die Vermutung auslöst, dass das auch die ortsübliche Vergleichsmiete dann ist, sodass praktisch jetzt so ein Richter, wenn der jetzt einen Streit zwischen Mieter und Vermieter um eine Mieterhöhung schlichten soll oder beurteilen soll, sagen kann, okay, ich habe hier einen qualifizierten Mietspiegel, der sagt mir das und ich brauche jetzt nicht extra noch einen Sachverständigen, das dauert, kostet Geld etc., um jetzt hier zu ermitteln, wie die ortsübliche Vergleichsmiete letztendlich ist. Und mit so einem qualifizierten Mietspiegel, der nach nach wissenschaftlich anerkannten Methoden dann erstellt wurde. Kann ich gleich noch was zu sagen, versuche es aber kurz zu machen, weil so ein bisschen Statistik-Nerd-Talk ist und ich euch jetzt nicht damit und die ZuhörerInnen damit belasten will. Genau, das ist die eine Sorte, aber vielleicht noch einen Schritt vorweg. Es gibt eben auch den einfachen Mietspiegel, der ist ein bisschen schwächer von dem, was er halt letztendlich auslöst. Da können die Vermieter stärker den angreifen. Und der hat aber jetzt nicht so besondere wissenschaftliche Methoden zum Gegenstand, sondern ist eigentlich ohne eine bestimmte Verfahrensweise, so steht es auch in der Mietspiegelverordnung, da sind die Verfahrensweisen nicht sehr vorgeschrieben. Also wenn sich da die Mieter und die Vermieterverbände zusammensetzen, eine Stichprobe machen und sich darauf verständigen, dann müssen sie das so grob schlechtig mitteilen, was sie da gemacht haben. Aber das ist dann letztendlich keine anerkannte wissenschaftliche Methode, sondern eher so einen Deal, wenn man so will, ja, zwischen den Parteien. Mhm. Und du hast es ja gesagt, Niklas, dass ne, ab diesem Jahr, ab 1. Januar 2023, zumindest für Gemeinden ab 50.000 Einwohnern, der verpflichtet ist, es sei denn, die kommen zu dem Ergebnis, sie wollen auch so einen qualifizierten Mietspiegel, dann haben sie noch eine Übergangsfrist bis 1. Januar 2024. Ja, ansonsten, genau, wie erstellt man so ein Mietspiegel, so einen qualifizierten? In Berlin ist es ja ein qualifizierter Mietspiegel, der immer zumindest angepeilt war, auch wenn er angegriffen wurde, da kommen wir ja vielleicht noch zu. Mhm. Aber da gibt es halt bestimmte wissenschaftliche Methoden, deswegen ja auch vorhin der Hinweis auf so Institute, die das auch können, die sich darauf spezialisiert haben, die Soziologen und Statistiker haben, die sich damit auskennen, auch Juristen, die das dann praktisch auch mit der Rechtslage zusammenschließen. Und dann gibt es, es gibt so zwei große anerkannte Methoden, die in der Mietspiegelverordnung auch jeweils genannt werden, die Regressions- und die Methode und den Tabellenmietspiegel. Das ist das Letztere, ist das, was wir in Berlin hier haben. Ich will jetzt, wie gesagt, nicht in die Details gehen, das führt zu weit, aber man kann halt sagen, ja, wenn diese beiden Methoden, so wie sie in der Mietspiegelverordnung stehen, eingehalten wurden, dann ist es ein qualifizierter Mietspiegel und löst diese Vermutung aus. Es kann aber auch, das ist mittlerweile jetzt reformiert worden, auch so sein, dass es ein qualifizierter Mietspiegel ist, weil sich tatsächlich die Verbände auch unter Umständen mit dem Senat darauf geeinigt haben, dass das ein qualifizierter Mietspiegel ist. Das ist dann die Anerkennungsfiktion, wenn man das so will, die dazu führt, dass das Ding qualifiziert ist.
Ja. Aber wie kann man sich das, vielleicht können wir das sozusagen noch ein bisschen plastischer machen. Ja. Ihr sitzt dann quasi, es gibt dann Mieterverbände, Vermieterverbände, Senat und dieses Institut sitzt zusammen und dann gibt es eine Stichprobe und wird dann verhandelt sozusagen zwischen den Parteien oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also wie gesagt, aus dem Nähkästchen plaudern kann ich da jetzt in dem Sinne nicht, weil es steht ja letztendlich aber auch alles in dem Endbericht drin, was zumindestens, sagen wir mal, also es gibt ja zwei Abteilungen, über die man sich vielleicht dann nochmal hier verständigen oder wo man nochmal was zu sagen kann. Die Ergebnisse der Stichprobe, die kann man nicht verhandeln, die sind das sind ja nun mal Fakten, ja, genau. Statistische Fakten. Das Einzige, was man machen kann und verhandeln kann, sind, die Setzung des Mietspiegels selber. Niklas, du hast ja gesagt, was ist die ortsübliche Vergleichsmiete? Im Prinzip ist es eine modifizierte Marktmiete. Mhm. Ja, der Mietspiegel ist Teil des sozialen Mietrechts und man soll damit halt, man soll damit ja eben gerade nicht die Marktmiete abfragen, wie es die Vermieter ja gerne hätten, aber nee, das ist im Prinzip eine modifizierte Marktmiete, um eben halt auch den Steigerungen, sagen wir mal so weit zu dämpfen, dass das im Prinzip auch gleichzeitig leistbar ist und nicht zu Verwerfungen auf dem Mietmarkt führt. Und das ist letztendlich dann, wie diese Setzungen dann sind mit den Werten, die man ermittelt, da gibt es einen gewissen Spielraum, ja, und der ist dann Gegenstand der Verhandlung, ja. Also beispielsweise, welche Spanne? Es gibt ja, wir haben jetzt, meine ich, aktuell eine Dreiviertelspanne der Werte, die wir da ermittelt haben, die dann Maßstab wären für die, also man hat da nicht alle Werte, man schneidet dann halt Werte ab von den Ermittelten.
Ah, ja.
Das ist, ne? Und dann der Rest bleibt dann stehen und das ist dann Maßstab für das Mietspiegelfeld. Aktuell eine Dreiviertelspanne, du kannst auch eine Zweidrittel, du kannst auch keine Spanne, wie es die Vermieter gerne hätten. Und das sind dann so, das können dann Gegenstände von Verhandlungen sein. Ja.
Ich glaube, du musst kurz erklären, was mit dieser Spanne, also ganz kurz sozusagen, ich glaube, das ist nicht ganz klar.
Wenn du praktisch, du hast halt Werte von bis, die hast du halt ermittelt. So, und du sagst, Du nimmst dann eine Spanne von drei Viertel. Dann schneidest du halt oben und unten jeweils, jetzt muss ich irgendwie nachrechnen, Mathematik. Aber also ich verstehe so ein bisschen, was ich meine. Also wenn du jetzt praktisch, wenn du eine drei Viertel der Werte hast, dann hast du halt nach oben und nach unten jeweils was abgeschnitten. Mhm. Das müssten dann ja jeweils, naja, wenn das jetzt noch, also 12,5% oben und unten, wenn man so will. Mhm. Ja. So. Und den spannen.
Die Ausreißer, die schneidet man raus.
Das ist auch nochmal ein extra Punkt, ja. Die gibt's auch noch, aber im Prinzip schneidet man dann genau diesen, also wenn man drei Viertel der Werte nimmt, nimmt man eben ein Viertel praktisch raus. Mhm. Bei zwei Dritteln nimmst du halt entsprechend ein Drittel raus, ja.
Mhm. Mhm. Ich meine, die Frage stellt sich ja dann natürlich, wenn, also dem Grunde nach zumindest, auf der einen Seite wird es wissenschaftlich erhoben, dann sind irgendwie Mieter- und Vermieterverbände daran beteiligt, wie sicher und rechtlich verbindlich ist dann so ein Mietspiegel am Ende? Wir kennen das alle, gerade, also die Deutsche Wohnen hat zum Beispiel 2013 gegen den Berliner Mietspiegel geklagt. Ich habe nochmal nachgelesen, bisher sind zwar tatsächlich nur 6 Urteile, die wirklich mal den Mietspiegel als nicht mehr qualifiziert oder nicht qualifiziert verworfen haben, letztinstanzlich. Und trotzdem ist es ja so ein bisschen die Frage, vielleicht auch aus deiner Beratungspraxis, jetzt für die Berliner Mietergemeinschaft, wie sinnvoll ist am Ende so ein Mietspiegel und wie viele Vermieter halten sich daran, in Klammern, freiwillig?
Ja, also die praktische Erfahrung ist in Berlin, muss ich sagen, positiv. Ja, also die Situation, klar, es gab immer wieder Situationen, wo Vermieter probiert haben oder auch eben so ein großer Vermieter wie die Deutsche Wohnen den Mietspiegel nicht anzuerkennen und sich da große Mühe mitgegeben haben. Dem Grunde nach hat es schon den Zweck, den der Gesetzgeber damit auch vorgibt, nämlich so einen gewissen Rechtsfrieden zwischen den Parteien zu erreichen, sowohl auf Seiten der Mieter, die dann halt praktisch mit den Werten, die ihnen da vorgesetzt werden, zwar nicht unbedingt zufrieden sein müssen, aber zumindest soweit erstmal leben konnten, so jedenfalls meine Wahrnehmung. Und die Vermieter wiederum haben ein relativ einfach zu handelndes Instrument, um ihr Interesse am Geschäft mit der Immobilie durchzuführen, also haben ein Instrument, was dafür geeignet ist. Und die Richter wiederum finde es auch gut, weil die haben sich so mittlerweile ganz gut dran gewöhnt, mit diesem Instrument zu arbeiten. Und dadurch ist tatsächlich das Resultat oder die Leistung des Mietspiegels, dass tatsächlich die entsprechenden Parteien da damit leben und ihn anwenden können, die ist durchaus in Berlin gegeben, muss ich sagen. Also das ist schon meine Wahrnehmung.
Mhm. Und aber was sozusagen hat das denn für Folgen, wenn jetzt beispielsweise die Deutsche Wohnen den Mietspiegel angegriffen hat? Also was sozusagen ist dann passiert in der Beratungspraxis oder was hat das für Folgen für Mieterinnen und Mietern?
Naja, die Richter sind ja unabhängig. Mhm. Und ob die das überzeugt, gerade weil sie durchaus auch sich mit diesem Mietspiegel ganz gut arrangiert haben in der Anwendung, war dann in der Vergangenheit immer die große Frage. Es gab dann immer so einzelne Richter, die sich dann tatsächlich in ihrer Unabhängigkeit, da können sie ja entscheiden, was sie letztendlich davon halten oder nicht, die in ihrer Unabhängigkeit zu dem Ergebnis gekommen sind, dass ein Mietspiegel tatsächlich unwirksam ist. Dann ging das aber in der Regel erstmal zunächst höheren Instanz. Wie die das gesehen hat, war dann auch nochmal so ein extra Punkt. Aber man merkte dann schon, vielleicht muss man auch noch so viel sagen, in Berlin hat man ja praktisch 5 Landgerichtskammern und darunter die bezirklich orientierten Amtsgerichte. Mhm. Und diese Amtsgerichte sind ja dann jeweils einer bestimmten Kammer zugeordnet. Und je nachdem, wo der Angriff stattgefunden hat und möglicherweise verfangen ist, ist es dann entsprechend in die nächsthöhere Instanz, möglicherweise bis zum Bundesgerichtshof gegangen. Das hatte zum einen die praktische Konsequenz, dass die Frage, ob in diesem bezirklichen Bereich dann wirklich mal der Mietspiegel angewandt wird oder nicht, dass das teilweise erst sehr viel später dann entschieden wurde. Aber in der Praxis war es meist dann schon so, dass die Bequemlichkeit, will ich gar nicht sagen, aber zumindest so ein Stück weit die Gewöhnung an den Mietspiegel dazu führte, dass die meisten Richter ihn gehalten haben und so dass man eigentlich in der Beratungspraxis eigentlich nach wie vor immer mit ihm rechnen und arbeiten konnte. Zum Schluss jetzt hin war es so, dass in Schöneberg und der entsprechenden Landgerichtskammer, die da so oben drüber thronte, das dann schwierig wurde, weil da gesagt wurde, nee, der taugt nichts, der taugt nicht mal was als eine sogenannte Schätzgrundlage. Das haben dann die anderen Gerichte mal gemacht, wenn sie gesagt haben, naja, selbst wenn der Mietspiegel hier vielleicht nicht nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt wurde, immerhin kann ich ihn immer noch nehmen als eine Art Schätzung, mit der ich dann auch letztendlich zu einem Ergebnis und einem bestimmten Mietspiegelwert sowohl für die Mietpreisbremse als auch für die Mieterhöhung kommen kann. Bisschen leicht gemacht, aber damit letztendlich, aber rechtlich vertretbar, und dadurch war das Ding in Berlin, selbst wenn es angegriffen wurde, sowohl in der Vergangenheit als auch jetzt bis jetzt eigentlich nie tot.
Mhm. Ja. Und vielleicht, wir haben am Anfang ja kurz sozusagen schon über die aktuelle Situation gesprochen. Also was erwartest du denn jetzt quasi für diesen Zeitraum zwischen, der Senat wird wahrscheinlich selber einen Mietspiegel verkünden, der aber nicht dieser Verbände-Mietspiegel sein wird, bis dann quasi nächstes Jahr ein qualifizierter Mietspiegel wieder rauskommt, wird das ja so eine Art Übergangsmittel sein. Was ist denn da aus deiner Sicht zu erwarten? Also genau, werden die Vermieterverbände das dann angreifen? Werden sie quasi, das wäre ja noch die Alternative, darüber können wir auch kurz sprechen, werden sie mehr Vergleichswohnungen quasi heranziehen? Das würde mich mal interessieren.
Also die praktische Erfahrung jetzt auch schon so ein bisschen in der Zwischenzeit, ja, war immer noch die, dass der Mietspiegel nach wie vor noch eigentlich angewandt wurde und teilweise offensichtlich noch nicht mal die Mieten, die der 21er Mietspiegel bei uns in Berlin hergegeben hat, noch nicht mal alle rausgequetscht waren aus den Mietern, muss man mal so sagen. Also einerseits wurde er noch genommen. Du hast es schon angesprochen, es gibt ja dann verschiedene Alternativen, die man anstelle von dem Mietspiegel nutzen kann. Beispielsweise Vergleichswohnungen, ein Sachverständigengutachten könnte man auch erstellen und das praktisch zum Maßstab für so eine Mieterhöhung nehmen. Ich habe es selten erlebt, dass das, also Sachverständigengutachten höchst selten, eigentlich gar nicht, muss man sagen. Vergleichswohnung schon jetzt so teilweise. Von Kollegen höre ich aber Ähnliches, auch eher teilweise. Also hätte man ja die ganze Zeit auch vorher machen können, ist aber immer ein gewisser Aufwand und ein gewisses Restrisiko für den Vermieter. Genauso, wenn er ein Sachverständigengutachten sowohl im Rahmen dieser Mieterhöhungs, im Rahmen des Mieterhöhungsverlangens erstellt. Aber auch wenn das dann alles bestritten, also umstritten ist zwischen den Parteien und vor Gericht, geht dann die Richter dann ja auch eher den Übergang machen, einen Sachverständigengutachten dann zu holen. Das kostet eine Menge Geld, man weiß nicht, was rauskommt. Und das Risiko wird eigentlich von beiden Parteien, also sprich sowohl von Mietern sowieso, gerade die, die nicht rechtsschutzversichert sind, deswegen immer der Hinweis, man sollte in einer Berliner Mieterorganisation sein, um rechtsschutzversichert zu sein, weil dann hat man da keinen Schaden oder beziehungsweise kann zumindest sich vor Schäden bewahren, was so eine Gerichtskostensache betrifft. Und für die Vermieter ist das letztendlich auch eine Sache, die wohl kalkulieren, ob sie den Stress führen. Und daher ist meine Vermutung, wenn der Mietspiegel, den jetzt der Senat rausbringt, sagen wir mal, bei den Prozenten, mit denen er möglicherweise gearbeitet wurde, werden wir ja dann sehen, wenn der jetzt, sagen wir mal, ein passables Mieterhöhungsverlangen herauskommen lässt, dann wird man den auch anwenden und dann wird der auch weiterhin damit praktiziert werden. Da bin ich recht sicher, muss ich sagen. Zumal es nicht mehr lang ist, bis der neue qualifizierte Mietspiegel 2024 ja dann im Mai soll er ja dann höchstwahrscheinlich kommen. Da denke ich, ist das praktikabel. Ja.
Ich glaube, ich will noch eine kurze Frage stellen, weil das auch wieder sozusagen ein bisschen Wissen voraussetzt. Vielleicht kannst du ganz kurz noch erklären, wie das mit diesen Vergleichsmieten läuft.
Ja, also im Prinzip.
Vergleichswohnung, meine ich.
Vergleichswohnung, ja. Ja. Im Prinzip, wenn man so will, ist es so eine Art Simulation eines Mietspiegels auf kleiner Münze, wenn man so will. Ne? Also der Mietspiegel vergleicht ja, oder jedenfalls der Tabellenmietspiegel fasst ja praktisch vergleichbare Wohnungen zusammen in diesen Mietspiegelfeldern. Wenn man Vergleichswohnungen nimmt, macht man das auf kleinerer Ebene, wenn man so will. Man sucht eben halt Wohnungen, die auch in Ausstattung, Größe, Lage ähnlich sind und muss mindestens 3 Vergleichswohnungen in dem Mieterhöhungsverlangen aufschreiben. Und in der Praxis ist es so, oder beziehungsweise wenn man, genau, das muss man erstmal hinschreiben und dann müssen natürlich die, sagen wir mal so, um es erstmal zu Ende zu führen, dann müssen die Mietwerte eben über der Wohnung, wo man die Miete erhöhen will, halt liegen und dann sagt man so, guck mal, wie teuer die da in diesen 3 Vergleichswohnungen sind, deine ist viel zu billig, jetzt müssen wir nochmal ein bisschen was oben drauf tun und dann wird um Zustimmung gebeten, so. Und die Schwierigkeit bei diesen Vergleichswohnungen ist vor allen Dingen, dass man natürlich den Aufwand als Vermieter hat, da auch vergleichbare Wohnungen zu finden. Wenn man die im eigenen Bestand hat, was geht, ist das vielleicht noch recht leicht, aber gut, das, wie gesagt, die muss man dann auch erstmal haben. Und ob die dann immer vergleichbar sind, sobald man praktisch eine unvergleichbare hat, ich habe mir da mal auch wegen meines Podcasts auch da mal so ein paar Urteile nochmal näher angeschaut. Mhm. Sobald dann zum Beispiel, man schreibt drei Wohnungen auf und eine ist gar nicht vergleichbar und dann bleiben zwei übrig, ist das Erhöhungsverlangen schon tot. Ja, also damit, da hat man als Vermieter einfach ein gewisses Risiko. Man muss sich da schon sehr sicher sein mit den Vergleichswohnungen, dass die wirklich vergleichbar sind, dass es die Wohnungen gibt. Da gab es diverse Probleme in den Verfahren, die ich mir da angeguckt habe. Und das ist dann halt letztendlich der Hintergrund, warum das auch nicht so gerne, jedenfalls hier in Berlin, weil der Mietspiegel dafür tauglicher dann war, um die Miete zu erhöhen, warum das nicht so oft das Verfahren benutzt wurde. Und obwohl man es ja, wie gesagt, man ist ja nicht darauf verwiesen, wenn man einen Mietspiegel in Berlin hat oder auch in anderen Großstädten oder auch größeren Gemeinden jetzt, ist ja nicht verwiesen, mit dem zu arbeiten. Man kann diese Vergleichswohnungen immer anbieten. Mhm. Ja? Also das ist aber trotzdem nicht in der Praxis erfolgt hier, muss ich sagen.
Ich meine, es gibt jetzt von Vermieterseite aus oder auch rechtlich gedeckt ja noch ein paar andere Möglichkeiten, auch den Mietspiegel quasi auszuhebeln. Da sollte man vielleicht nochmal drüber sprechen, also einmal über Staffelmieten, dann gerade, glaube ich, zwei Phänomene, die in Berlin auch enorm zunehmen, möblierte Wohnungen und so temporäre Mietverträge, also Kurzzeit möblierte Wohnungen, die vermietet werden und gerade jetzt im letzten Jahr enorm zugenommen Indexmieten, wo man sagen muss, da muss die Index, also wenn man jetzt einen Indexmietvertrag abschließt, muss ja erstmal nur die erste Miete bei Vertragsabschluss muss der Mietpreisbremse, sage ich mal, entsprechen. Und danach gilt aber, dass mit faktisch der Inflation dann die Miete steigen kann. Und das ist natürlich, ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt jahrelang eine sehr geringe Inflation haben, war das jetzt vielleicht für Mieter und Mieter gar nicht unbedingt unvorteilhaft, so einen Indexmietvertrag zu haben. Wenn sich eine Situation aber jetzt so dreht, mit so einer enorm hohen Inflation, ist das natürlich dramatisch. Und der Berliner Mieterverein hat geschätzt, dass im letzten Jahr in Berlin 70% aller Neuverträge als Indexmietverträge abgeschlossen wurden. Wie würdest denn du das jetzt nochmal einschätzen bei diesen drei Phänomenen, also Staffelmiete, möblierte Kurzzeitwohnen und Indexmieten nochmal? Wie sieht es damit aus?
Ja, ich sag mal, ich fange mal mit der Indexmiete von hinten rum an. Ne? Also bei der Indexmiete in der Tat, ne? Nach 2008, da gab es diese Finanzkrise für diejenigen, die sich noch erinnern, was ist so ein Indexmietvertrag, dann hat man es erstmal und ist auf demselben Stand. Also im Prinzip gibt es ja diesen Verbraucherpreisindex vom Statistischen Bundesamt und wenn man so einen Indexmietvertrag schließt, dann ist der praktisch daran gebunden oder die Erhöhungen, die man macht, sind dann diesen Verbraucherpreisindex gebunden. Also wenn man so will, ist es Teil dessen, was man so als Inflation dann beobachten kann und drückt sich dann in diesem VPI, Verbraucherpreisindex, aus. So, das Angenehme für den Vermieter früher, wenn er das gemacht hat, war halt, naja, konnte relativ sicher immer von so jährlich 2% Steigerungen ungefähr ausgehen bis zum Finanzcrash. So, danach war das tatsächlich aufgrund der Währungspolitik hier, muss man sich jetzt, wie gesagt, auch nicht näher mit auskennen. Man konnte aber festhalten, eigentlich waren diejenigen, die da so einen Indexmietvertrag hatten, die hatten natürlich einen Schatz, ne? Weil das war im Prinzip die Garantie, dass erstmal gar nichts groß passiert und dass auch keine größeren Mietsprünge erstmal absehbar waren. So, das ist für mich manchmal ein bisschen überraschend gewesen, dass da jetzt noch in der Vergangenheit welche abgeschlossen wurden. Man könnte fast die Verschwörungstheorie aufbauen, dass da irgendjemand wusste, was jetzt alles für Krisen noch so passieren. Mhm. Also insbesondere jetzt natürlich irgendwie der Februar letztes Jahr. Aber das ist natürlich Quatsch, aber ein bisschen verwunderlich war es schon, weil die Erfahrung in den letzten Jahren war ja eher die, dass man mit Indexmietverträgen gar nicht so richtig weitergekommen ist im Immobiliengeschäft. Wahrscheinlich war die Spekulation, irgendwann muss es mal ja nach oben gehen und jetzt werden ja auch die Leitzinsen bei der FED und bei der EZB angehoben und das treibt ja dann auch entsprechend wieder auch die Preise nochmal auf eine eigene Art. Jedenfalls, genau, ist das eigentlich jetzt insbesondere durch die Krise, sind natürlich die Indexierung, auch der Verbraucherpreisindex massiv gestiegen und es führte eben dazu, dass man teilweise recht massiv von einem Tag zum anderen die Miete erhöhen konnte. eine Umgehung dieses Mietspiegelsystems war es, wie gesagt, in der Vergangenheit nicht. Letztendlich ist es eben immer eine gewisse Bindung an diesen, an den Verbraucherpreisindex, an die politische Lage, an die Währungspolitik. Und ja, muss man jetzt erstmal sehen, wie das weitergeht. Aber jetzt so als, du hast es ja gesagt, Niklas, so als Umgehung, muss ich sagen, war halt eigentlich nur eine Alternative, wie man jetzt letztendlich mit den Mieterhöhungen umgehen hätte wollen, wenn man dann das Geschäft mit einem Index-Mietvertrag macht. Am Ende des Tages ist es, sagen wir mal, eine gewisse Erleichterung insofern, also wenn der Geschäftsgang in der freien Marktwirtschaft vernünftig läuft, geht das immer, gehen die Preise immer ein Stück nach oben, und dann hast du halt entsprechend diese Möglichkeit relativ leicht und ohne, dass du diese Mietspiegeldiskussion, ob der jetzt gilt oder nicht gilt, ob der kaputt ist oder nicht kaputt ist, das hast du alles dann nicht, sondern es ist relativ leichtes Zahlenwerk, das ist auch ziemlich einfach anzupassen, da musst du nur drei Zahlen anpassen und dann hast du halt die entsprechende Prozentzahl und kannst die Miete erhöhen, Punkt. Ja, das ist so, das ist halt eine Kalkulation, die sich der Vermieter dann halt stellen muss, ne? Nicht alle Jahre ist eine Finanzkrise, so wie sie 2008 war. So, dann hatten wir das mit den Möblierungen. Da muss man immer ein bisschen gucken, ne? Das sind tatsächlich Umgehungsversuche. Da muss man, also insbesondere, weil man dann gegebenenfalls, also insbesondere da, weil es ja da dann um die Mietpreisbremsen, die Mietpreisbremsenumgehung geht, weil danach, man kennt, wenn man es nachlesen will, es gibt ja diesen Paragraphen 549 Absatz 2. Da steht halt drin, dass für bestimmte vorübergehende möblierte Wohnungen und so weiter die Mietpreisbremse nicht gilt und dementsprechend dann auch der Mietspiegel in dem Fall jetzt von der anderen Seite, also bei Neuvertragsschluss, umgangen werden kann. Da muss man dann halt genau hingucken, ob das eben wirklich zutrifft. Also empfehle ich immer erstmal ja, es ist auf jeden Fall erstmal ja, es ist eine Umgehungsmöglichkeit. Auf der anderen Seite muss man da halt immer genau hingucken, ob man das dann tatsächlich auch vorliegen hat oder ob das nicht dann ein Versuch ist, den Mieter übers Ohr zu hauen. Ja, muss man halt genau schauen. Aber ja. Ja, und Staffelmietverträge, das ist tatsächlich richtig, wobei man da sagen muss, also es kann auch eine Umgehungsmöglichkeit sein, aber da ist es ja wirklich so im Unterschied, du hast es gesagt, Niklas, bei den Indexmietverträgen muss die erste Miete der Mietpreisbremse, muss mietpreisbremsenmäßig oder entsprechend gefasst sein. Bei der Staffelmiete ist es jede Staffel. Ne? Also im Prinzip, also, wenn du da, genau, also da hast du dann halt den Vorteil, dass der Mietspiegel dann, also die mietpreisbremsenmäßige Miete, also sprich Mietspiegel plus 10%, dass das dann bei jeder Staffel einzeln geprüft wird. Ja, also da kommst du dann im Prinzip auch nicht so richtig drum herum. Es sei denn, du hast ja diese andere Ausnahmetatbestände von der Mietpreisbremse, versuchst die Wohnung halt ausdrücklich zu modernisieren und oder hast durch die Vormiete halt einen Vorteil oder so. Das sind dann mietpreisbremsenrelevante Themen, aber da ist es dann halt schon ein bisschen schwieriger, sage ich mal, den Mietspiegel bzw. die Mietpreisbremse zu umgehen. Man muss es natürlich dann rügen und sich beraten lassen, klar, ne?
Ich würde sagen, also wenn wir jetzt nochmal darüber nachdenken, was es für Alternativen zu diesem Mietspiegelsystem geben könnte. Also ich meine, haben jetzt auf der einen Seite festgestellt, das ist ein relativ nützliches Instrument, das gibt so eine gewisse Sicherheit zumindest, dass man weiß, um wie viel kann die Miete steigen. Es gibt diese Spannanordnung, da kann man das auch nachschauen. Es gibt auch einen Rechner auf der Internetseite von der Senatsverwaltung, glaube ich, und ich glaube auch von verschiedenen Mieterorganisationen. Das gibt's auf jeden Fall alles. Gleichzeitig gibt's sowohl die Ausnahmen jetzt mit Index Mieten, möblierten Wohnungen, was auch zunimmt. Aber es gibt ja auch schon immer Kritik daran. Also wir haben ja gerade schon gesprochen, Mieterhöhungsspiegel. Eine Kritik ist immer, dass ja auch nur so ein relativ kurzer Zeitraum eigentlich sich angeschaut wird. Das hätte ja unter Umständen schon andere Effekte, wenn man jetzt so einen Mietspiegel bildete, wenn jetzt nicht nur die letzten 6 Jahre, sondern ich sage jetzt mal die letzten 10, 15 oder 20 Jahre einbezogen werden würden. Das wäre natürlich schon, also selbst wenn man innerhalb dieses Systems Mietspiegel verbliebe, wäre das natürlich schon ein enormer Unterschied. Oder wenn man jetzt sagt, man nimmt eben nicht nur die veränderten Mieten oder die Neuvertragsmieten, sondern versucht tatsächlich das komplette Bestandsgefüge an Mietwohnungen und den aufgerufenen Mieten in Berlin zu erfassen, dann ist irgendwie klar, es gibt natürlich immer weniger, aber schon noch im Bestand ein paar sehr viel geringere Mieten, die einfach noch gelten. Das heißt also, das hätte auf jeden Fall auch nochmal den Effekt, dass das am Ende, nochmal eine geringere Spanne wäre beim Mietspiegel und am Ende dazu führen würde, dass auch mit diesem Instrument die Mieten anders angehoben werden könnten.
Würdest du dem zustimmen?
Ich wollte gerade sagen, ja, da hat noch die Frage gefehlt.
Aber genau, also ja, klar, also das ist ja jetzt tatsächlich eher dein Part, Niklas, weil du bist der Politiker hier am Tisch, ne? Ich bin ja nur der Jurist und muss das dann anwenden, aber in der Tat, also klar, also die erste, also ein Teil einer Reform der Mietspiegelerstellung ist ja praktisch jetzt schon aktuell, weil es waren ja vorher, für diejenigen, die ein bisschen länger schon in dem Bereich unterwegs sind, kennen das, waren es die letzten 4 Jahre jetzt noch bis vor kurzem. Also mit 6 Jahren hat man schon eine erhebliche Ausweitung und will damit dann praktisch schon noch eben auch Mieten mit reinnehmen, die dann eben nicht solche Ausreißer sein sollen. Aber in der Tat, da geht natürlich mehr, ne? Also das, also du hast es gesagt, indem man entweder den Zeitraum entsprechend ausweitet oder eben auch die Bestandsmieten, die sich nicht verändert haben oder neu abgeschlossen wurden. Du hast es alles gesagt. Also ja, dem stimme ich zu.
Und man kann natürlich auch mal über größere Alternativen nachdenken. Also was ist sonst eigentlich ein gutes Instrument, um das ein Stück weit einfach abzubilden? Ich meine, mir fallen jetzt mal 2 ein und dann, glaube ich, sollten wir einfach nochmal darüber diskutieren, was sich irgendwie bewährt hat und was nicht. Auf der einen Seite gab es jetzt auch mit dem Berliner Mietendeckel den Versuch, eine quasi öffentlich-rechtliche Mietpreisregulierung zu machen. Das hat ja am Ende auch nochmal das zur Folge gehabt, dass Mietspiegel ja auch nicht erhoben werden dürfen auf der Grundlage von staatlich festgesetzten Mieten. Deswegen sind ja zum Beispiel auch Sozialwohnungen, öffentlich geförderte Wohnungen gehen nicht in den Mietspiegel mit ein. Aber es wäre natürlich vorstellbar, quasi öffentlich-rechtlich festzusetzen und da sich ein anderes System zu überlegen, inwiefern so ein Mietspiegel, Miete oder wie auch immer als Vergleichsinstrument gebildet wird oder aber gar nicht auf so ein Vergleichsinstrument zu achten, sondern einfach zu sagen, für die Wohnung mit dem Baujahr und der Ausstattung gilt Miete X und so weiter. Das wäre eine Idee und natürlich die andere, noch größere Idee ist natürlich, wenn wir über die Eigentumsverhältnisse sprechen und es auf noch direkterem Wege organisieren können. Ich meine, das muss man schon auch nochmal sagen, was jetzt den kommunalen Wohnungsbestand angeht, der in Berlin ganz anders reguliert ist mit teilweise Mietenstopp oder diesen Mietendimmer nennt sich das. Das ist quasi das ja, als der Mietendeckel gekippt wurde vom Bundesverfassungsgericht, die wesentlichen Inhalte des Mietendeckels weitergeführt wurden bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen. Insofern kann man schon sagen, dass die auch bei Neuvertragsabschlüssen oder veränderten Mieten in der Regel nicht den ganzen Spielraum, der sich aus dem Mietspiegel ergeben würde, ausschöpfen, was dann wiederum natürlich preisdämpfend auf den Mietspiegel sich auswirkt. Aber das wäre natürlich die andere Möglichkeit zu sagen, also wenn im allerbesten Fall eh alles gemeinnützigen Eigentum organisiert ist, also ich sage jetzt mal bei kommunalen Unternehmen oder bei Genossenschaften, dann könnte man ja ohnehin sich eine Miete überlegen, die dann ja nur preisdeckend, sage ich mal, sein muss. Man will jetzt nicht Kostenmiete sagen, aber sowas in die Richtung, also zu sagen, die Kosten, die eben aufwenden muss, um instand zu halten und für die Verwaltung der Wohnung, das wäre natürlich am allerbesten. Aber ich glaube, wir müssen nochmal über Alternativen zum Mietspiegel auch nachdenken.
Ja, also ich war ja, habe ich ja nie einen Hehl draus gemacht, ich war ja Fan von dem Mietendeckel, dass es jetzt nur so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, das lag nun mal an der Rechtsfrage, die in Karlsruhe so entschieden wurde, aber in der Tat, ne, also das war natürlich für die, also die Zeit, ich erinnere mich gerne an die zurück, ne? Das war zwar am Anfang erstmal auch eine gewisse Unsicherheit in der Rechtspraxis, weil noch so ein bisschen unklar war, wie jetzt die Rechtsanwendung durch die Amtsrichter dann stattfinden sollte. Aber da gab es dann irgendwann schon eine Linie, mit der man eigentlich auch erstmal leben konnte. So jedenfalls meine Erinnerung, so lange ist ja alles noch gar nicht her. Und ja, klar, also wenn das offensichtlich eine Sache ist, die ja, so sagt ja Karlsruhe schon, auf Bundesebene möglich ist, dann muss man es eben da offenbar entscheiden. Da will es bloß offenbar keiner so entscheiden gerade. Das ist dann halt die, ne? Aber dem Grunde nach ist das eine Alternative, die das Recht jedenfalls nicht verbietet. Also ist jetzt keine, gut, jetzt muss man sagen, klar, das Karlsruhe hat jetzt nicht in der Sache entschieden, aber was jetzt insbesondere die Entscheidung von Karlsruhe zur Mietpreisbremse, wenn man die, das war ja auch immer so Gegenstand der Gesetzgebung, dann hier in Berlin sich anzugucken, was wurde da entschieden und ist das mit dem Recht auf Eigentum vereinbar und so weiter. Und da hat man sich mit dem Mietendeckel ja entlang orientiert. Also ich würde mal die Prognose wagen, dass das nicht das Problem gewesen wäre, sondern am Ende wirklich die reine Landes- und Bundeskompetenz.
Ja, ich meine, der Mietendeckel ist natürlich insofern eine neue Erfahrung gewesen, weil Mieterinnen und Mieter festgestellt haben, die Mieten können ja tatsächlich sinken auch.
Ja, ja. Also das habe ich auch immer gesagt. Ich fand das richtig gut, weil dadurch die Mieterinnen und Mieter gemerkt haben, dass es offensichtlich eine Mietpreisbremse gibt, wie ich es dann trotzdem noch halten kann, weil meine Miete vorher halt arschhoch war. Ja, so. Und das war eine Renaissance der Mietpreisbremse in der Praxis. Also schon das war eine Leistung, die vielleicht nicht intendiert war von dem Mietendeckel, aber die gab es nun mal. Ja, und die ist auch gut.
Ja. Ja, genau. Und ich meine, also wir haben es ja schon am Anfang in der Ankündigung gesagt, also in West-Berlin sozusagen ist ja auch dieses marktorientierte Vergleichsmietensystem etwas, was jetzt auch noch nicht Ewigkeiten existiert. Und da, glaube ich, über Alternativen nachzudenken, macht auch Sinn. Ich glaube, bei dieser Frage des Eigentums, also wir haben ja gesagt, okay, es gäbe entweder die Möglichkeit, sagen wir mal, den Mietspiegel zu reformieren als eine Möglichkeit. Das ist sicherlich das, was vielleicht sogar aktuell realpolitisch gesehen am realistischsten erscheint. Aber selbst da wird sich, glaube ich, nicht viel ändern auf Bundesebene. Da gibt es diese öffentlich-rechtliche Mietpreisregulierung, also Mietendeckel, dass der Staat eben quasi festlegt, was sind Obergrenzen. Und es gibt natürlich auch die Frage des Eigentums, also dass man eben sagt, was Niklas schon meinte, man weitet den Bestand an öffentlichem Eigentum, an in Anführungsstrichen gemeinwohlorientierten Eigentum aus. Aber auch da muss man natürlich sagen, es ist jetzt ja nicht immer nur ein automatischer Schutz vor Mietsteigerung. Also es gibt eine ganz interessante Untersuchung über die Mietentwicklung bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen. Und da lässt sich eben auch zeigen, bis 2015 haben sich die Mietpreise im Bestand ähnlich entwickelt wie bei der Vonovia und bei der Deutschen Wohnen. Und erst als dann der Senat eine Kooperationsvereinbarung festgelegt hat mit den Landeseigenen, also wieder stärker gesteuert hat, erst seitdem sozusagen ist die Mietpreisentwicklung bei den Landeseigenen ein Stück weit von dem Markt entkoppelt. Mhm. Eine ganz andere Geschichte, die ich ganz interessant finde, wir hatten vor ein paar Wochen zwei Leute aus Schweden zu Besuch bei einer Veranstaltungsreihe, die wir gerade machen, wo es um Utopien des Wohnens geht. Und da haben wir länger auch diskutiert über dieses schwedische Modell, dass nämlich tatsächlich Vermieterverbände und Mieterverbände die Mieten aushandeln. Das finde ich auch ganz interessant. Also das ist quasi wie, sagen wir mal, in gewerkschaftlichen Kontexten über Tarifverträge diskutiert und verhandelt wird, dann ja auch mit den Möglichkeiten des Streiks, dass da quasi dann Vermieterverbände und Mieterverbände darüber, ja, sich in Runden treffen und verhandeln quasi, wie die Mieten sich entwickeln sollen. Da gehört aber natürlich dazu, oder die Frage, die sich da in Deutschland dann direkt stellen würde, welches Druckmittel hätten denn die Mieterinnen und Mieter eigentlich quasi auf die Vermieterverbände? Also weil wir haben ja leider kein gesetzliches Mietstreikrecht. Und das wäre natürlich die Grundlage dafür, ne?
Klar, du kannst ja die Miete nicht zahlen, aber dann fliegst du halt raus, ne?
Ja.
Das ist so ein bisschen, also ist ja eine besondere Art Geschäft, im Unterschied eben halt das Geschäft mit was auch immer, wo du halt die wahre Arbeitskraft noch mit einbaust. Mhm. Aber ohne diese Ware es eben dann im Zweifel nicht geht.
Mhm.
Ne? Weil du das als Unternehmer dann nicht alles selber machen kannst oder so. Ne? Während du hier ja praktisch erstmal in Anführungsstrichen nur die Immobilie nutzt, um halt praktisch den Ausschluss, der sich aus dem Eigentum ergibt, dazu zu benutzen, dass diejenigen, die ein Obdach brauchen, dass die erstmal die Miete zahlen, die man halt mit dem Geschäft eben halt gerne erzielen will. Ja.
Mhm.
Also die Schwierigkeit bei sowas ist, also wenn du so ein, sagen wir mal, so ein Klassenkampf auf der Ebene, das scheint ja so ein bisschen der Gegenstand da zu sein, ja. Wenn du sowas hast, hast du natürlich immer ein Stück weit das Problem, ich weiß aber nicht, wie es in Schweden ist, dass du natürlich eine stärkere Seite hast, weil das ist in dem Fall die Vermieter, die Immobilieneigentümer, weil die haben ja erstmal das Recht des Eigentums auf ihrer Seite, wollen auch ihr Geschäft mitmachen, ohne Frage, ne? Aber ob da die Ergebnisse so gut sind, weiß ich nicht. Ja, aber gut, Schweden ist jetzt ja auch kein Staat, der da nicht auch drauf achtet, dass es vielleicht auch gute soziale Ergebnisse, ich weiß jetzt nicht, was der Stand da ist, aber es galt zumindest mal so ein bisschen als so ein sozial orientierter sozial orientierte Staatswesen. Das weiß ich. Also dazu kann ich aber nichts sagen. Das musst du halt sagen, wenn du das so.
Na, ich glaube, aktuell ist es, also sozusagen auch Schweden hat ja eine Welle an Neoliberalisierung, Liberalisierung hinter sich. Deswegen ist dieses Modell jetzt auch nicht mehr das Nonplusultra. Ja. Aber der Organisierungsgrad von Mieterinnen und Mietern ist halt relativ hoch nach wie vor. Und was ich sehr, sehr spannend finde, dass es eben, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, es sind die 80er Jahre hinein, war es eben so, es wurden die Mieten verhandelt zwischen Vermieterverbänden öffentlicher Wohnungsunternehmen und den Mieterverbänden. Und in diesen Verhandlungen, die festgelegten Mietsteigerungen waren bindend für alle anderen Bestände. Das ist halt tatsächlich ein ganz interessantes Modell, weil es eben auch so war, dass in Schweden auch in den Aufsichtsräten der öffentlichen Wohnungsunternehmen oft, sagen wir mal, Sozialdemokraten saßen und sozusagen auch in den Mieterverbänden und da dann ein System eines Kooperatismus natürlich herrscht. Das ist jetzt auch, also Klassenkampf eingehegt, aber ja, das fand ich tatsächlich ganz interessant, sozusagen, dass da auch dann, bis eben so eine Neoliberalisierung auch stattgefunden hat, quasi der öffentliche Wohnungsbestand und die Mietentwicklung im öffentlichen Wohnungsbestand maßgeblich war für die Entwicklung der Marktmieten. Während du ja heute sozusagen nur noch die Situation hast, du kannst im öffentlichen Bestand versuchen, die Mieten ein Stück weit zu dämpfen, damit es überhaupt noch für eine gewisse Einkommensgruppe in irgendeiner Weise leistbare Mieten gibt. Aber das hat ja gar nicht sozusagen keinen Einfluss mehr auf die Entwicklung der Marktmieten außerhalb von dieser öffentlichen Bestände. Diese Diskussion hat man ja leider auch in Wien, das ja immer als das große Beispiel gilt, wo ja dann 60% der Wohnungen in entweder gemeinnütziger oder anhand des Wiener Gemeindebaus, also in öffentlicher Hand sind, was aber leider nicht dazu führt, dass die restlichen 40%, wo der Markt halt herrscht, dass da bessere Verhältnisse hängen, sondern du hast in Wien ganz, ganz viele Möblierungen, temporäre Mietverträge, immense Steigerungen von den Mieten. Und sozusagen, selbst wenn du die Mehrheit der Wohnung halt in öffentlicher Hand, das heißt das noch lange nicht, dass du dadurch quasi den restlichen Wohnungsbestand regulieren kannst. Es ist eher eine traurige Erkenntnis, finde ich.
Ja, die Frage ist halt auch natürlich, also das mag in Zeiten, wo es, sagen wir mal, eben das Geschäft jetzt auf so einer, was man auch immer da als Durchschnitt definieren will. Wenn das jetzt so durchschnittlich verläuft, mag das vielleicht auch eine Möglichkeit sein, da auch möglicherweise als Mieterinnenprotest, Mieterinnenbewegung da auch oder Organisation halt ein entsprechend vernünftiges Ergebnis herauszukriegen. Wie das jetzt ist, ist so ein bisschen die Frage, weil die, also ich denke mal auch, dass in Schweden das so sein wird, dass Instandsetzungen, nehme ich jetzt mal an, ich weiß es nicht, aber die werden ja hier zumindest in Deutschland, sind erstmal die Vermieter für verantwortlich. Mhm. Und die kommen jetzt natürlich alle mit dem Argument, naja, Moment mal, wir kriegen keine Firmen, die kosten so viel Geld, alles ist teurer und Lieferketten und was nicht alles, ne? Und das ist natürlich die Frage, wie, und deswegen ist ja auch gerade praktisch, jetzt auch gerade alle so sauer, ihr kriegt es ja so ein bisschen mit wegen dieser ganzen Wärmepumpensache, ja, was offensichtlich irgendwie so der Kulturkampf in den USA mit Abtreibung und ähnliches ist, bei uns der Kampf um die Wärmepumpe, ja, es ist schon, naja gut, okay, aber es ist ulkig, das nachzulesen, aber man merkt ja so ein bisschen, aber trotzdem, dass da ein gewisser Finanzierungsdruck besteht und der wird im Zweifel ja auch gerne von deren Seite, und das wird in Schweden nicht anders sein, auf die Mietenden umgelegt werden oder wollen die ebenfalls. Und ja, das ist ja auch gerade der Streit in der Regierung, was man jetzt mit der Wärmewende und so weiter, wer da entsprechend irgendwie einspringen muss, auch noch nicht zu Ende diskutiert. Ja, aber in so einer Situation jedenfalls ist natürlich dieses Modell Schweden, weiß ich nicht, wie das da dann praktiziert werden kann, weiß ich nicht.
Ja. Ich wäre da ja auch ehrlich gesagt immer skeptisch. Also ich meine, es schwirrt ja auch immer wieder in politischen Debatten auch herum, Mietstreik und so. Und ich meine, abgesehen von der Folge, dass einfach real massenweise Mieterinnen und Mieter vor die Tür gesetzt werden würden, bei dem sozusagen geltenden Mietrecht. Auch mit der Vorstellung, dass es jetzt, also wahrscheinlich ist schon auch zentral entscheidend, dass es eine lange Tradition auch davon gibt. Und Mieterinnen und Mieter sind organisiert in so gewerkschaftsähnlichen Mieterorganisationen, wozu jetzt Mietervereine und Mietergemeinschaft, die super Arbeit machen, aber sind jetzt keine Mietergewerkschaften. Gewerkschaften. Das sind einfach schon natürlich eine andere Aufgabe, eher Rechtsberatung und so, und ist ja aber auch ein anderes System. Deswegen würde ich, wäre ich dann schon eher ein Fan von öffentlich-rechtlicher Mietpreisregulierung, die natürlich auch immer anfällig ist von politischen Konjunkturen und in welche Richtung das Panel eben eher ausschlägt, eher mieterfreundlich, eher vermieterfreundlich, das ist ja irgendwie klar. Und beim Eigentum hast du es ja auf den Punkt gebracht. Ich meine, das ist ja natürlich auch so, dass jetzt die Frage von Vergesellschaftung etc. auch deswegen aufgekommen ist, wegen den jetzt mal real existierenden landeseigenen Wohnungsunternehmen, die nun auch eine relativ lange Geschichte haben, dass sie eben nicht nur besonders niedrige Mieten nehmen müssen und so weiter. Du kannst auch sehr gut öffentliche Wohnungsunternehmen haben, die ganz wunderbar, sehr marktorientiert das Ganze unternehmen. Deswegen ist ja schon die entscheidende Frage, welche Vorgaben werden gemacht, inwiefern müssen die sich an eine bestimmte Form der Bewirtschaftung halten, die eben mehr kostendeckend als profitorientiert ist, und inwiefern sind auch Formen von Demokratisierung oder sowas spielen eine Rolle. Also inwiefern schon, das kann man ja vielleicht schon nochmal sagen, inwiefern schon auch Mieter und Mieter die Möglichkeit haben, sich zusammenzuschließen und dann auch einen entsprechenden Druck auszuüben. Das wäre sicherlich schon ganz wünschenswert. Also vielleicht für die nächste Mietspiegelrunde sind ja schon Mieter- und Vermieterverbände, aber noch organisierte Mieterinnen und Mieter, die man dann auch mit reinbringt oder sowas, oder Demos für einen guten Mietspiegel, müssen wir mal nachdenken.
Als Vertreter einer Mieterorganisation würde ich jetzt natürlich sofort sagen, sind die da ja schon beteiligt.
Ja. Sozusagen, ja.
Ja, ich, also von meiner Seite aus glaube ich sozusagen, wir können jetzt noch über das Mieten- und Wohnungskataster sprechen, aber also das wäre noch so eine weitere Alternative, wo wir vorher darüber diskutiert haben, dass man quasi versucht, die Erhebung der Mieten nicht nur auf einer Stichprobe basierend zu machen, sondern tatsächlich sagt, okay, eigentlich bräuchte es quasi eine Gesamterhebung, eine Durchleuchtung aller Mieter, Mietverhältnisse, quasi die Mietenstasi.
Ja, das wird dann auch kommen, einfach in der Vermieterbubble auf Twitter. Ich freue mich schon, was da passiert. Gulag, Mauern und Staatssicherheit, das wird ja dann immer raufbeschworen. Ja, gut, also in der Tat, du hast es gesagt, die Differenz wäre zu einer Stichprobe. Man hätte dann halt einen Überblick über wirklich alle Mietverhältnisse und könnte dann sicherlich noch genauer überlegen, welche Sorte Miete man aus dieser Erkenntnis zieht. Das war ja damals noch unter dem, wer war denn das bei euch, der letzte, dein Kollege?
Scheel,
ne? Bei dem war das Thema. Ich habe es auch nochmal in Vorbereitung auf die Folge mir nochmal heute angeguckt. Es gibt ja Vorbilder offensichtlich, Amsterdam oder war jedenfalls so in der Presse so besprochen worden oder auch andere Großstädte. Also wie gesagt, zum einen muss man vielleicht ja noch erstmal positiv sagen, jetzt durch die letzte Mietspiegelreform gibt es zumindest ja jetzt den Zwang, dass halt zumindest, also bei der Stichprobe jedenfalls, dass die Parteien antworten müssen. Vielleicht auch nochmal als Hinweis für diejenigen, die zuhören. Also zum einen finde ich es immer gut, wenn man da angeschrieben wird und mitmacht, aber mittlerweile muss man es auch, weil man sonst ein Bußgeld kassieren kann.
Naja.
Aber das ist natürlich nicht dasselbe wie so ein Kataster, ne? Das ist klar, weil es ja eben immer noch eine Stichprobe bleibt. Und von der Warte, klar, also ich hätte da sicherlich nichts gegen, weil man da sicherlich auch noch einiges an Skandalen, was so Mietverhältnisse hier betrifft, noch offen, also aufdecken kann. Und das wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Insofern. Ja, aber klar, das wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Aber ich glaube, das müssen wir jetzt von der Regierung, werden wir das nicht erwarten.
Nee, vermutlich nicht. Aber ich finde es auch nochmal eigentlich Punkt, weil du hast das komplizierte Verfahren ja beschrieben und so weiter. Und das ist ja schon für jetzt eine breite, also auch wenn es dann am Ende einen Bericht gibt, wo die methodischen Vorgehensweisen nochmal dargestellt werden, es ist ja insgesamt schon ein relativ intransparentes Verfahren. Und es wäre ja schon interessant, oder man sollte ja schon meinen, dass man da ein Anrecht drauf hat, zu wissen, was zahlt mein Nachbar eigentlich für eine Miete und auf welcher Grundlage ist es begründet und inwiefern ist es eigentlich richtig. Und insofern wäre natürlich so eine, im besten Fall natürlich dauerhafte Vollerhebung im Internet abrufbar, Mietenkataster, natürlich schon nochmal eine interessante Einrichtung und würde sicherlich auch dafür sorgen, dass auch manche Vermieter sich gewisse Sachen gar nicht trauen würden, weil einfach eine viel größere Transparenz auch einfach nochmal darüber hergestellt wäre.
Also an die zuhörenden Vermieter und Vermieterinnen, wir haben noch einiges an Ideen in petto, die wir als Zwangsmaßnahmen euch aufoktroyieren werden.
Schlimmer als Habeck.
Ja. Das ist dann nämlich nicht grün, sondern links. Genau, ich glaube, ja, das ist doch eigentlich ein ganz gutes Schlussstatement gewesen. Ja, wir freuen uns natürlich, dass ihr wieder zugehört habt und sind schon sehr gespannt auf den neuen Mietspiegel. Ich glaube, man kann schon am Ende nochmal Mareks Aufruf nochmal wiederholen. Also klar, es macht auf jeden Fall Sinn, sich einer Mieterorganisation anzuschließen, gerade in den jetzt kommenden Zeiten einer gewissen Unsicherheit. Ich bin da schon relativ, ich denke einfach, dass in die Auseinandersetzung eben durch diesen vom Senat, über den vom Senat aufoktroyierten oder verkündeten Mietspiegel quasi zunehmen werden. Also es werden sicherlich mehr Vermieter versuchen, Vergleichswohnungen heranzuziehen und so weiter. Und ich finde, Marek hat das ja nochmal gut dargestellt, dass es auf jeden Fall sich lohnt, da die rechtliche Überprüfung zu machen. Einfach weil, glaube ich, viele Mieterhöhungen und Agieren des Vermieters ja auf einer rechtlichen Unkenntnis der Mieter beruft.
Ja, klar. Also viele machen einfach mit, weil sie denken, okay, das ist mein Vermieter, sonst fliege ich raus, kann man vielleicht auch nochmal sagen, das ist noch ein wichtiger Hinweis. Ne? Also wenn man einer Mieterhöhung nach Mietspiegel jedenfalls, muss man nochmal unterscheiden zu anderen Mieterhöhungen, aber einer nach Mietspiegel, wenn man der nicht zustimmt, kann man zwar auf Zustimmung verklagt werden, aber man kann deswegen nicht gekündigt werden. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Dann wird man im Zweifel später verurteilt, dann muss man das Geld nachzahlen, wenn man verliert, aber da sollte man sich in der Zwischenzeit ja beraten haben, ob das Sinn macht, sich zu wehren oder nicht, aber man fliegt eben nicht sofort raus, wie wenn man jetzt eine Monatsmiete und noch ein bisschen mehr nicht zahlt beispielsweise. Ja? Also insofern, genau, zum einen eben wichtig der Hinweis, sich einer Mieterorganisation anzuschließen, sich beraten zu lassen, aber man ist eben, wenn man mit so einer Mieterhöhung konfrontiert ist, nicht in der Pflicht, sofort klein beizugeben, sondern man kann sich dagegen erstmal zur Wehr setzen, in Ruhe drüber nachdenken. Man verliert das Obdach nicht sofort. Also das ist schon ein wichtiger Hinweis. Ja.
Das finde ich jetzt wirklich ein sehr gutes Schlusswort. Und wir hören uns einfach dann in 2 Wochen wieder.
Vielen Dank.
Ciao.
Tschüss. Tschüss.